Deutschlandfunk.
Hi, willkommen im Hörsaal. Ich bin Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr heute dabei seid. Wir sind eine Produktion von Deutschlandfunk Nova und wir suchen hier für euch jede Woche die spannendsten Vorträge aus der Wissenschaft. Seid ihr glücklich damit, wer ihr seid? Oder gibt es Eigenschaften, die ihr gerne verändern würdet? An euch selbst oder an eurem Partner vielleicht? Dann habe ich jetzt erstmal eine gute Nachricht für euch. Persönlichkeitsentwicklung passiert zwar vor allem in jungen Jahren, aber auch später können wir uns noch verändern.
Es gibt Veränderungsspielraum, Entwicklungsspielraum über die gesamte Lebensspanne. Deutlich mehr, als wir sogar uns forschen und haben vorstellen können in diesen Bereichen.
Das ist Cornelia Wruss. Sie ist Psychologin an der Uni Heidelberg und sie leitet das Daily Life Lab. Dort untersucht sie, wie wir uns auch als Erwachsene noch verändern können.
Es braucht die Motivation. Wir können Menschen nicht von außen verändern. Das finde ich sehr beruhigend. Und wenn Menschen motiviert sind, dann ist es immer noch ein weiter Weg. Aber das ist die Voraussetzung dafür überhaupt, dass sich etwas verändert.
Motivation ist also die Grundlage. Was dann noch dazu kommen muss, damit Menschen sich verändern, das erklärt euch Cornelia Wruss in ihrem Vortrag. Sie hat ihn am 18. September 2025 gehalten und ihr Vortrag heißt: Werden, wer ich bin. Persönlichkeitsentwicklung im Erwachsenenalter.
Ich möchte mich auch zunächst erst einmal bedanken für die Organisation, für die freundliche Einladung, für das wunderbare Betreuen und natürlich auch ein Dank schon vorab an Sie, dass Sie heute hierher gekommen sind und die netten Begrüßungsworte. Da gibt es jetzt eigentlich gar nicht mehr noch zusätzlich viel zu sagen. Vielleicht nur noch, dass ich als jugendliche, junge Erwachsene genau mich schon dieser Frage gestellt habe, wenn ich andere Menschen getroffen habe. Was ist das eigentlich für ein Mensch? Wie ist er oder sie dazu geworden? Was haben vielleicht auch die Erlebnisse dazu beigetragen? Und jetzt habe ich die wunderbare Freude, das auch noch beruflich machen zu dürfen. Also ich bekomme sogar Geld dafür, meinen Interessen hier zu folgen. Ich möchte heute eigentlich auf drei Aspekte hauptsächlich eingehen. Zum einen erst mal beschreiben, wie Persönlichkeitsentwicklung im Erwachsenenalter ausschaut, was wir eigentlich dazu schon wissen. Zum Zweiten mögliche Ursachen betrachten. Das sind die üblichen Verdächtigen, Anlage, also Gene und Umwelt. Und in der Umwelt ist es ganz spezifisch die soziale Umwelt, also unsere sozialen Beziehungen und auch Lebensereignisse. Und dann im Dritten darauf zu sprechen kommen, welche Prozesse oder Mechanismen, kleineren Schritte da zugrunde liegen könnten und ob man das vielleicht auch eben willentlich ein Stück weit mit angehen kann. Und da fügt sich dann alles schon auch zusammen, weil es wird da jeweils um soziale Beziehungen und Emotionen und Eigenschaften gehen und wie sich das eben im Laufe des Erwachsenenalters entwickelt. Das Thema Persönlichkeitsentwicklung hat auch schon sehr reich Eingang gefunden in unsere Sprache. Also wir haben verschiedene Sprichwörter, die sich damit auseinandersetzen. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, also da geht es dann auch um Genetik. Es werden mehr Menschen durch Übung tüchtig als durch Naturanlage, da das Zusammenspiel zwischen Übung oder Lernen und Anlagen. Oder schnitze das Leben aus dem Holz, das du hast. Also vielleicht schon ein bisschen zu hinterfragen, wie weit muss es eigentlich auch gehen mit der Veränderung, mit der Selbstoptimierung, wie das vielleicht manchmal heutzutage auch immer einem ein bisschen suggeriert wird. Ich habe noch zwei weitere Zitate mitgebracht und die sind aus Studien, die wir durchgeführt haben, von zum einen Personen, die wir gebeten haben, über einen längeren Zeitraum auch immer wieder andere Personen zu beschreiben in ihren Eigenschaften. Und da hat eine Person gesagt, der war schon immer so. Was ja irgendwie auch verdeutlicht, dass man da gar keine Entwicklung groß wahrgenommen hat. Und die andere Aussage ist, wenn ich nicht so schüchtern wäre, wäre alles besser. Also ein bisschen versteckt der Wunsch, sich zu verändern, in der Hoffnung, dass dann vielleicht auch andere Dinge sich daraus ergeben. Ich werde ganz zum Schluss nochmal darauf zurückkommen, inwieweit denn vielleicht auch diese Forschungsbefunde schon zu dem einen oder anderen auch Aussagen treffen können. Zunächst erst einmal beschreiben, wie Persönlichkeitsentwicklung im Lebensverlauf eigentlich ausschaut. Wenn wir hier über Persönlichkeit sprechen, müssen wir als erstes einmal darüber sprechen, über welche Eigenschaften wir denn da eigentlich reden. Und wenn wir daran denken, wie wir uns selbst oder vielleicht andere Menschen beschreiben würden, da steht dann so etwas wie eitel, kultiviert, tatkräftig, träumerisch, humorvoll. Ich könnte das jetzt noch alles weiter fortführen und Ihnen würden viele weitere Adjektive auch einfallen, nicht nur in Deutsch, auch in vielen anderen Sprachen. Und da haben Psychologen aus meiner Sicht was sehr Großartiges gemacht. Sie haben genau diesen ganzen Wortschatz zu Eigenschaften, die Menschen beschreiben, mal versucht zusammenzufassen, ob man das auf bestimmte Dimensionen, auf Kategorien zusammenbringen kann, damit wir als Psychologen oder überhaupt Wissenschaftende dann von den gleichen Dingen sprechen. Weil es hilft ja nichts, wenn die eine Person sagt, die ist tatkräftig und die andere Person sagt, ja, ist aktiv und man weiß nicht genau, redet man vom selben oder von unterschiedlichen Dingen. Und dieses Rahmenmodell, worauf man sich da mehr oder weniger geeinigt hat, sind die sogenannten Big Five der Persönlichkeit. Also keine Nashörner und Elefanten, sondern diese fünf Eigenschaften, die ich gleich ein bisschen vorstelle. Einiges wird Ihnen vielleicht auch ein bisschen aus dem Alltagsgebrauch bekannt vorkommen. Emotionale Stabilität, manchmal auch Neurotizismus genannt, bedeutet eben, wie häufig, wie intensiv man negative Emotionen erlebt, wie sehr man auch schwankt im Erleben. Und wenn man sich so prototypische Personen dazu vorstellt, fallen mir als erstes Woody Allen ein. Sie hat auch den Stadtneurotiker als Film gemacht. Das ist so eine prototypische Person, wenn man an wenig emotionale Stabilität denkt. Extraversion ist, wie man gesellig und leicht mit anderen Menschen in Kontakt kommt, wie man das auch gerne mag, mit anderen in Kontakt zu sein. Da habe ich früher immer in meinen Vorlesungen als Beispiel Eddie Murphy genommen. Mittlerweile kennen das die Studierenden nicht mehr. Da muss ich Taylor Swift dann verwenden. Das kennen sie dann und dann funktioniert es auch, da irgendwie den Link zu ziehen. Gewissenhaftigkeit, da geht es um Eigenschaften, wie ordentlich und pünktlich man ist. Das wäre in meiner Forschung zumindest etwas, was sehr stark auf Angela Merkel zum Beispiel zutreffen würde, so als prototypische Person. Ich bleibe jetzt so ein bisschen in der Politikerrichtung, weil man kennt diese Person meistens sehr gut und hat zumindest von der öffentlichen Person eine Vorstellung. Und Verträglichkeit, da geht es darum, wie kooperativ, nett und hilfsbereit Personen sind. Es wurde immer Olaf Scholz nachgesagt, dass er zu nett ist, dass er sich nicht gut genug da durchsetzen kann. Das Gegenbeispiel, manchmal kann man ja auch gut an Gegenbeispiele schauen, wäre zum Beispiel Elon Musk, wo man irgendwie eher sagen würde, na, so ganz kooperativ ist er wahrscheinlich eher nicht. Und Offenheit bezeichnet Offenheit für Neues, inwieweit man für neue Ideen, vielleicht auch für kulturelle Erfahrungen auch aufgeschlossen ist. Das Gegenpol dazu wäre eher konservativ zu sein, da könnte man konservative Politiker als Beispiel dazu nehmen. Bei der Vorstellung dieser Eigenschaften kriegt man so ein bisschen das Gefühl, ja, das eine ist das Bessere und das andere ist das Schlechtere. So ist das aber gar nicht zu verstehen, weil je nach Kontext oder auch Situation Eigenschaften und unterschiedliche Ausprägung hilfreich sein können. Also es ist nicht besonders gut, immer nur irgendwie wenig gestresst zu sein, auch wenn es vielleicht angenehmer ist, wenn man nicht so leicht gestresst ist. Aber es gibt Situationen, da hilft es durchaus, wenn man mal nervös wird, ob denn irgendwie alles gut vorbereitet ist oder ob der Zug pünktlich kommt oder ähnliches. Das heißt, jede diese Eigenschaften hat in verschiedenen Situationen durchaus auch seinen Nutzen. Und dementsprechend, glaube ich, müssen wir auch darüber nachdenken, oder wenn ich jetzt im Folgenden noch weitere Ergebnisse vorstelle, immer so ein bisschen im Kopf zu behalten, es ist gar nicht so gemeint, dass es besser ist, das eine mehr oder das andere weniger zu haben. Jetzt habe ich Ihnen die Eigenschaften vorgestellt, aber die Frage ist, gibt es denn da einfach Unterschiede über die Lebensspanne, wie sich diese Eigenschaften verändern? Hierzu gibt es mittlerweile mehrere zusammenfassende Studien, die über viele Studien, hier waren es mehrere hundert, gezeigt haben, wie sich die über die Erwachsenenalter hin verändern, diese Eigenschaften. Hier unten auf der X-Achse ist das Lebensalter abgetragen. Es sind die Eigenschaften emotionale Stabilität, Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit. Und wir sehen da eigentlich zwei Dinge. Diese Eigenschaften, also zuverlässig zu sein, kooperativ zu sein, sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen zu lassen, die nehmen im Durchschnitt über die Lebensspanne zu. Und die Veränderung verläuft nicht geradlinig. Aber diese Zunahme ist etwas, was wir als Persönlichkeitsreifung bezeichnen. Also es sind durchaus eher Eigenschaften, die einem dazu verhelfen, in einer sozialen Gemeinschaft durchaus gut zurechtzukommen. Die beiden anderen Eigenschaften, Extraversion und Offenheit für Neues, zeigen ein bisschen andere Veränderungen. Extraversion spaltet sich noch einmal auf. Ein Teil soziale Dominanz, also dass Menschen im Umgang mit anderen etwas durchsetzungsstärker werden oder auch eher Führungsaufgaben übernehmen. Das steigt auch im jungen Erwachsenenalter an und erreicht dann ein gewisses Plateau. Soziale Vitalität ist etwas, was eigentlich schon im jungen Erwachsenenalter abnimmt, dass sich eben auch dort die Netzwerke, die Freundesnetzwerke verkleinern, man weniger gesellig ist, sich mehr vielleicht auch auf die Familie dann erstmal konzentriert, dann ein gewisses Plateau im Erwachsenenalter hat und dann nochmal Abnahmen zeigt im höheren Alter. Und Offenheit für Neues zeigt einen ziemlichen Anstieg im jungen Erwachsenenalter, Plateau im Erwachsenenalter und dann Abnahmen, je älter Menschen werden, im Durchschnitt einzelne Verläufe können da durchaus davon abweichen, einfach dass Menschen vielleicht mehr sich darauf besinnen, was ihre Werte sind, wie sie vielleicht diese auch bewahren, anstatt jedem neuen Trend hinterher zu laufen, könnte man jetzt so ein bisschen plakativ sagen. Soweit erstmal die allgemeinen Muster. Die Frage, die sich jetzt eben nun stellt, wie können wir das erklären, wenn das das typische Muster ist, was wir bei Menschen im Durchschnitt sehen, mehr oder weniger stark ausgeprägt, welche Faktoren kommen dann zum Tragen? Die ersten Verdächtigen, hatte ich ja gesagt, sind Gene und Umwelt. Und da wurden in Zwillingsstudien einfach geschaut, wie sehr lassen sich bei eineigen und zweieigen Zwillingen Veränderungen auf eben genetische Ähnlichkeit oder auf Umwelteinflüsse zurückführen. Die Forschung hat sich dort auf 40-60% genetische Einflüsse bzw. Umwelteinflüsse geeinigt. Präziser ist es noch nicht geworden, leider, weil es sich einfach je nach Eigenschaft auch ein bisschen unterscheidet, je nach Studie ein bisschen variiert. Wir wissen also, beides spielt eine Rolle. Aber das ist ja eigentlich noch nicht das, was wir genau wissen wollen. Es wird fieberhaft auch daran weiter geforscht, bestimmte Gene zu identifizieren. Aber das ist bei der Vielzahl von Genen, die wir in uns tragen, einfach sehr schwierig, weil vermutlich für solche komplexen Eigenschaften wie Gewissenhaftigkeit oder Extraversion viele Gene zusammenspielen. Durchaus sinnvoll, weil wenn Sie sich vorstellen, wenn mal ein Gen oder ein Paar kaputt gehen würden, dann wäre vielleicht die ganze Eigenschaft dann in Mitleidenschaft gezogen. Und das macht es aber auf der anderen Seite den Forschenden so schwierig, einzelne Gene oder Gruppen von Genen zu identifizieren, die für die Eigenschaften relevant sind. Hinzu kommt, wir sind ja nicht statisch. Wir werden ja immer in der Entwicklung des Lebens unterschiedliche Aspekte abgreifen. Und das ist etwas, was sehr spannend zu sehen ist, dass man auch sieht, die genetischen Einflüsse variieren über die Lebensspanne. Aber dann macht es natürlich trotzdem noch mal schwerer, dann einzelne Gene zu greifen. Weg von der Frage, wie viel Gene, wie viel Umwelt, finde ich eigentlich die Frage, wie das zusammenwirkt. Und da haben schon erste Studien gezeigt, ja, Umwelt und genetische Anlagen wirken zusammen, was auch wiederum das schwieriger macht, dann einzelne Gene zu identifizieren. Und ich habe Ihnen jetzt mal hier ein Beispiel mitgebracht, wo es darum geht, wie wahrscheinlich es ist, für Menschen an Depressionen zu erkranken, also quasi im Zusammenhang mit der Eigenschaft Neurotizismus als klinische Ausprägung, je nachdem, ob sie in ihrer Umwelt keine widrigen Lebensumstände hatten oder widrige Lebensumstände. Darunter versteht man eben sowas wie emotionalen oder körperlichen Missbrauch, besonders eben im Kindes- und Jugendalter. Und ob sie bestimmte genetische Ausprägungen haben, sogenannte SS-Allele oder LL-Allele. Und was wir hier sehen, ist, dass Personen, die diese SS-Allele tragen und widrige Umstände erlebt haben, dass bei ihnen das Risiko viel höher ist, an Depressionen zu erkranken, als wenn sie zwar diese genetischen Ausprägungen tragen, aber keine widrigen Umstände haben, oder als Personen, die nicht dieses Risiko-Allel an sich tragen. Also wir können zum einen sehen, Umwelt und Genetik wirken zusammen, können auch bestimmte Krankheitsbilder auch erklären, aber nicht für den Einzelfall. Im Einzelfall kann es dann immer noch mal anders ausschauen. Ich möchte jetzt, weil es eben ein großer Teil meiner Forschung betrifft, auf einen bestimmten Umweltaspekt eingehen, was ich anfangs schon angekündigt hatte, nämlich soziale Beziehungen und Lebensereignisse, weil das unsere alltägliche Umwelt sind. Zusammen mit Franz Neier haben wir uns die Frage gestellt, wer von unseren sozialen Beziehungen beeinflusst denn uns eigentlich am stärksten im Laufe des Erwachsenenalters? Wir hatten die Annahme, dass Familienbeziehungen besonders relevant natürlich sind im Kindes- und Jugendalter, dann aber an Einfluss verlieren. Freunde im Jugendalter, jungen Erwachsenenalter relevant werden und ihr Einfluss zurückgeht, wenn dann die Partnerschaften auf die Bildfläche treten. In den Studien, die wir dort zusammengefasst haben, haben wir gesehen, dass Familie noch deutlich früher Einfluss verliert. Das sind wahrscheinlich keine überraschenden Nachrichten für alle, die Teenager großgezogen haben. Da ist man irgendwann wirklich raus aus dem Spiel. Die Freunde haben einen gewissen Einfluss, verlieren auch da früher noch, als wir es gedacht hatten, diesen Einfluss. Und Partner, ja, können ein bisschen erklären, wie sich Menschen verändern, aber gar nicht so stark. Und das wäre ja irgendwie auch komisch, dass wenn man eine Partnerschaft eingeht, man sehr die andere Person danach formen könnte, wie man das wollte. Also die Annahme, dass Partner sich über die Zeit immer ähnlicher werden, das lässt sich meistens in den Studien gar nicht so zeigen. Also ja, unsere sozialen Beziehungen beeinflussen uns mit in unseren Eigenschaften, unterschiedlich stark zu unterschiedlichen Lebenseinschnitten, aber niemals vollständig, sodass man wirklich geformt wird durch die anderen. Eine Studie eben von Franz Neier und Judith Lehnert habe ich Ihnen noch mitgebracht, weil ich die so schön eindrücklich fand, wie diese Beeinflussung auch funktioniert. Dort wurden junge Erwachsene, die mit 20 in die Studie gekommen sind, untersucht, wie sich bei ihnen Neurotizismus, also niedrige emotionale Stabilität, verändern, je nachdem, ob sie eine Partnerschaft schon bereits haben, eingehen oder Single bleiben. Wir schauen mal zunächst auf Personen, die schon zu Studienbeginn eine Partnerschaft hatten. Sie hatten die niedrigsten Werte in Neurotizismus, also die am meisten emotional stabil, und blieben das auch und nahmen sogar noch ein bisschen in Neurotizismus ab. Die anderen drei Gruppen waren zu Beginn der Studie Single. Und dann gab es eine Gruppe, die schon zwischen dem ersten und dem zweiten Zeitpunkt der Untersuchung eine Partnerschaft eingegangen sind. Und bei denen sank Neurotizismus besonders stark ab. Die zweite Gruppe, die Single geblieben ist, oder die anderen beiden Gruppen, da zeigte sich zunächst keine Veränderung im Neurotizismus. Und erst als die eine Gruppe auch noch eine Partnerschaft eingegangen ist, aber später, gab es auch dort Abnahme Neurotizismus. Personen, die dauerhaft Single geblieben sind, zeigten diese Abnahme über die Zeit nicht. Und das ist eben ein Hinweis darauf, dass unsere sozialen Beziehungen, hier eben die Partner, weil das ja eine ganz nahe Beziehung ist, besonders eben im jungen Erwachsenenalter, auch durchaus auf Eigenschaften sich auswirken können. Diese Studie hat auch sehr viel im Feld angestoßen. Und mittlerweile gibt es Meta-Analysen, also Studien, die andere Studienergebnisse zusammenfassen, inwieweit diese Befunde zu Lebensereignissen und wie sich diese auf Persönlichkeitsentwicklung auswirken, denn über verschiedene Studien sich auch replizieren, wiederholen lassen können. Und da sind natürlich dann solche Ereignisse untersucht worden, wie das Eingehen einer sozialen Beziehung, das Gründen einer Familie oder Elternschaft, aber auch Scheidung oder das Abbrechen von Beziehungen aus dem Kontext der Lebensereignisse, die in Bezug auf andere Personen sind, aber auch berufsbezogene Ereignisse, Studium bzw. in die Ausbildung zu gehen, Berufseinstieg oder auch Berentung. Gemeinsam haben diese Studien, dass die Effekte immer nur für bestimmte Bereiche sich wiederholt zeigen lassen, also am stärksten eigentlich in Bezug auf Beziehungen oder wenn man Eltern wird oder das Studium beginnt bzw. in die Arbeit eintritt, da zeigten sich eher zuverlässige Ergebnisse für bestimmte Persönlichkeitseigenschaften. Aber das Muster war doch hier und da auch relativ gemischt. Und was wir uns überlegt hatten, war, liegt es vielleicht auch daran, dass diese Ereignisse ja auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten eintreten können und je nachdem, wann sie eintreten, vielleicht auch unterschiedlich sich auswirken auf Eigenschaften. Oder andersrum gesprochen, macht es einen Unterschied, ob ich relativ früh Eltern werde beispielsweise, während alle anderen noch in der Ausbildung sind? Oder ob ich vielleicht im zeitlichen getakteten Rhythmus Eltern werde oder sehr, sehr spät? Und dann könnte das ja durchaus auch mit erklären, warum die Lebensereignisse unterschiedliche Auswirkungen haben. Wir haben das zusammen mit Janina Bühler aus meinem Team, sie ist mittlerweile auch an eine andere Universität weitergezogen, uns angeschaut, ob sich diese Lebensereignisse unterschiedlich je nach Alter auswirken. Und dafür Daten aus drei sehr großen Studien im Durchschnitt von mehreren tausend zusammengefasst. Das waren Daten aus Deutschland, Großbritannien und Australien. Und wir haben uns verschiedene Ereignisse im Bereich der sozialen Beziehung angeschaut. Einerseits Ereignisse, wo es einen Zugewinn gab, eine neue Beziehung einzugehen, zusammenzuziehen oder zu heiraten oder eben auch Verluste, dass man sich getrennt hat, hat scheiden lassen oder verwitwet ist. Wenn Sie es hier sehen können, dann sehen Sie, dass unsere Ergebnisse da sehr nah an der Nulllinie dran sind und das sind auch tatsächlich die Hauptergebnisse. Das Alter hat für keine der Eigenschaften, die wir uns angeschaut haben, in keiner der Studien in den verschiedenen und für die verschiedenen Lebensereignisse eine Rolle gespielt. Das heißt, unsere Idee, ja, vielleicht sind bestimmte Ereignisse an bestimmten Zeitpunkten im Leben typischer, können dann stärker wirken auf Eigenschaften, hat sich da eigentlich erstmal so nicht bestätigt. Warum es auch so schwache Effekte gab an der Stelle, war, dass wir überlegt hatten, naja, vielleicht ist es auch gar nicht ausreichend zu fragen, ob eine Scheidung oder eine Verwitwung stattgefunden hat, sondern es ist viel, viel aussagekräftiger, wie Personen damit umgegangen sind. Man geht immer davon aus, dass es vielleicht negative Ereignisse sind, aber für manche Menschen waren es vielleicht auch Befreiungsschläge oder Ähnlichem. Das heißt, nur weil es in diesen großen Studien besonders leicht ist, da einfach danach zu fragen, haben Sie geheiratet, sind Sie geschieden worden oder Ähnliches, dass es doch viel zu wenig von dem eigentlich abgreift, was Menschen in ihrem Alltag erleben, was dann auch erklären könnte, wie diese Ereignisse sich eigentlich auf die Person dann wiederum auswirken. Ich werde darauf nochmal zu sprechen kommen. Ich möchte jetzt ganz kurz einen kleinen Exkurs machen, weil das bei dem Thema Lebensereignisse eigentlich immer auch wieder gefragt wird, nämlich ob man an negativen Lebensereignissen nicht vielleicht auch wächst. Also frei nach Nietzsche, was uns nicht umbringt, macht uns stärker, dann macht uns das vielleicht ein bisschen emotional stabiler, würde man da vermuten. In der Studie wurde geschaut, was berichten denn Menschen denn so an negativen Lebensereignissen? Und die meisten Dinge waren zum Beispiel eine schwere Krankheit von nahestehenden Personen oder von Personen selbst oder der Tod einer nahestehenden Person. Es könnte natürlich aber auch sowas sein wie schwere Unfälle oder Autounfälle, Gewaltverbrechen, Naturkatastrophen, große, starke Finanzprobleme oder Arbeitslosigkeit. Und wenn Menschen untersucht werden, die so schwere Lebensereignisse erfahren, dann berichten 53% der Menschen, die an diesen Schicksalsschlägen auch gewachsen zu sein. Sie sagen, dass sie persönliche Stärke daraus gezogen haben. Ich habe ein stärkeres Gefühl von Eigenständigkeit erlernt, wären dann zum Beispiel solche Aussagen, dass sie ihre Beziehungen gestärkt sind. Ich bemühe mich sehr um meine sozialen Beziehungen, dass sie mehr das Leben wertschätzen oder den Sinn des Lebens stärker sehen. Ich weiß, mein Leben mehr zu wertschätzen, also relativ direkt abgefragt. Neue Lebenswege für sich sehen. Ich habe einen neuen Weg eingeschlagen, vielleicht nochmal den Beruf gewechselt oder auch Spiritualität sich verstärkt hat. Ich habe nun einen stärkeren Glauben. Das ist das, was Menschen berichten, wenn man sie fragt nach einem schweren Schicksalsschlag, was sie für sich selber wahrnehmen, wie sie sich verändert haben. Jetzt hat uns das zusammen mit Kollegen keine Ruhe gelassen, ob das wirklich so ist. Und wir haben eben weitere Studien da uns angeschaut, wo man vorher Daten hatte, bevor diese Schicksalsschläge eingetroffen sind und auch danach. Und man muss leider sagen, so eindeutig ist das nicht. An den meisten Stellen sieht man sogar eher, dass Personen da eine Verschlechterung erfahren. Also Schicksalsschläge sind genau das. Das ist etwas Negatives, was die Menschen erstmal, man könnte sagen, aus der Bahn wirft und dementsprechend sie auch erstmal weniger emotional stabil sind, sich eher vielleicht zurückziehen sozial und man über die Zeit im besten Fall wieder eine Erholung sehen kann. Also es ist relativ in den Studien typisch gewesen, dass es erst eine Verschlechterung gab und dann wieder eine Erholung, aber dass die Menschen direkt gewachsen sind, konnte sich da an der Stelle nicht zeigen. Außer vielleicht bei dem Thema Spiritualität, wo es so ganz kleine Effekte gab. Was natürlich nicht ausschließt, dass das für den Einzelfall trotzdem zutrifft. Also nur weil man das im Durchschnitt nicht sieht, heißt das ja nicht, dass das für einzelne Personen nicht trotzdem der Fall sein kann. Und das andere ist, ich finde, in dem Moment, wo man solche Schicksalsschläge erlebt, dann ist das schon eine große Leistung, wenn man danach wieder auf normal Null kommt. Dann noch zu erwarten, dass man da irgendwie noch dreimal besser oder gestärkter hervorgeht, ist vielleicht ein bisschen viel, wenn man es denn geschafft hat, mit diesen Schicksalsschlägen umzugehen. Soweit der Exkurs dazu, ob man denn gestärkt aus negativen Ereignissen hervorgeht. Jetzt haben wir gesehen, Lebensereignisse erklären nur wenig davon, wie sich Eigenschaften verändern. Die Frage wäre denn dann, kann man sich denn bewusst verändern, wenn man das möchte? Die Top 5 Ziele in Persönlichkeitsveränderung sind eigentlich nur 3. Menschen wünschen sich in den meisten Fällen, gewissenhafter zu sein, also ordentlicher, pünktlicher, emotional stabiler, nicht so leicht gestresst oder auch geselliger. Also einfach in sozialen Situationen leichter auf andere Menschen zugehen zu können, sich da vielleicht etwas wohler zu fühlen. Die Studien finden sehr häufig in europäischen Ländern, in den USA statt. Und dann könnte man natürlich vermuten, ist das was Typisches für diese Länder, weil wir den Fokus haben auf Produktivität und irgendwie vielleicht auch ein bisschen ja, optimiert, auch unser Leben zu gestalten. Und dazu haben Baranski und Kollegen erfragt, inwieweit junge Erwachsene in verschiedenen Ländern denn Ziele haben, sich in ihren Eigenschaften zu verändern. Sie sehen hier die Weltkarte und je dunkler die Länder eingefärbt sind, desto höher war der Anteil an Personen, die gesagt haben, ich möchte etwas in meinen Eigenschaften verändern. Ich war sehr überrascht, als ich die Karte gesehen habe. Die dunkelste Farbe sind 85% der befragten Personen haben gesagt, dass sie was verändern möchten, besonders in Brasilien, Russland, Indien und Thailand. Etwas im Mittelbereich, 50-75% der Befragten waren es dann in Kanada und auch in Europa, Australien oder auch China. Und eben die helleren Flächen sind dann die anderen Länder, wo es immer noch so bis zu 50% der Befragten waren. Wir haben viel zu wenig Daten für Afrika, deswegen ist das hier noch in weiß dargestellt. Und es ist insofern verwunderlich und auch die Autoren haben dann geschaut, wodurch können sie es erklären? Bruttosozialprodukt, Einwohnerdichte, Religiosität, vielleicht auch kulturelle Faktoren, wie interdependent Kulturen ausgerichtet sind. Nichts davon hat diese Länderunterschiede erklärt. Wenn man ein bisschen schaut, genauer, welche Eigenschaften es denn sind, worin sich die jungen Erwachsenen dort in den Ländern verändern möchten, dann ist es emotionale Stabilität in Brasilien und Indien. Hinterher interpretiert würde ich sagen, ja, das ist jetzt nicht ganz unplausibel, könnte man sagen, weil das ja eben so Länder sind, die man denkt, die sind stereotyp irgendwie sehr expressiv emotional. Und vielleicht ist das wirklich so sehr, ja, aufbrausend. Und wenn Sie das ein bisschen zurücknehmen wollen, passt es. Wie gesagt, das ist eine Interpretation hinterher. Weder die Autoren noch ich können es mir gut erklären. In Russland war es Gewissenhaftigkeit, dass man einfach da ordentlicher oder zuverlässiger werden wollte. Es bleibt also spannend, ob sich das auch weiter so zeigen lässt, dass es da diese Unterschiede in den Wünschen, sich zu verändern, zwischen den Ländern gibt und worauf sich diese zurückführen lassen. Was wir aber auf jeden Fall mitnehmen wollen, ist, dass es einen ganz großen Teil an Personen jeweils gibt, die sich in ihren Eigenschaften verändern möchten. Wie erreicht man denn nun diese Veränderungsziele in Persönlichkeit? Ich habe mir zusammen mit dem Kollegen viel Literatur angeschaut, was denn auch andere Leute schon dazu geschrieben haben und wie man das vielleicht erklären könnte, wie sich Eigenschaften verändern. Und was wir eben ja schließen konnten, wenn es nicht große Lebensereignisse sind, welche anderen Dinge kommen denn da in Frage? Und jetzt so im Nachhinein betrachtet, wenn ich Ihnen das erzähle, werden Sie sagen, ja, ist doch klar, das, was ich im Alltag erlebe, natürlich hinterlässt das Spuren. Aber für die Persönlichkeitspsychologie war das gar nicht so klar, als wir das versucht haben zu veröffentlichen, andere Leute davon zu überzeugen. Und was wir aber mittlerweile, ich zeige Ihnen da auch gleich ein paar Ergebnisse dazu, durchaus ja, zeigen konnten oder zumindest erstmal angenommen haben, ist, dass es wirklich so wiederholte Ereignisse im Alltag sind, Verhaltensweisen, Erlebensweisen, die in bestimmten Situationen entstehen, in der wir auch eine bestimmte Art und Weise darauf reagieren. Feedback vielleicht bekommen von anderen Personen, mehr drüber nachdenken und je mehr wir das wiederholen, desto eher verändern sich auch Eigenschaften. Oder um es ein bisschen greifbarer zu machen, also Personen, die vielleicht eher oder häufiger in sozialen Beziehungen sind, dort auch das Gefühl haben oder den Eindruck haben, ja, das läuft ganz gut, ich komme ganz gut zurecht und dann auch vielleicht von anderen Menschen Feedback bekommen, dass sie einfach merken, okay, die andere Person scheint das auch zu mögen. Je häufiger das passiert, desto eher würde das auch dazu führen, dass sich Eigenschaften wie Extraversion über die Zeit weiterentwickeln. So einfach ist es an der Stelle aber nicht, weil unsere Verhaltens- und Erlebensweisen im Alltag nicht einfach aus dem luftleeren Raum kommen, sondern die sind eingebettet, sowohl im Kontext. Also ist es mir denn überhaupt möglich, soziale Situationen in einer bestimmten Art und Weise zu erzeugen oder die wahrzunehmen? Vielleicht auch ja, Situationen, wo ich mehr in Führung gehen muss oder ähnliches. Oder ist es etwas, was bei mir gar nicht so vorkommt? Und es gibt aber auch Faktoren des Individuums. Also wenn es Menschen sind, die von Natur oder von ihren Eigenschaften her einfach vielleicht etwas schüchterner sind, dann wird es ihnen viel schwerer fallen, in solche Situationen zu gehen und sich dann auch vielleicht dort auch aufgeschlossen mit anderen Menschen zu unterhalten, sodass wir da nur einen bestimmten Bereich haben, in dem das möglich ist. Also die Annahme ist an der Stelle, dass man sich ein wenig im Rahmen seines ja, veranlagten oder auch bis dahin schon entwickelten Bereichs der Eigenschaften verändern kann, aber aus einer sehr schüchternen Person eher kein Partylöwe werden würde. Dafür ist einfach der Bereich viel zu groß. Das waren jetzt erstmal theoretische Überlegungen. Und wir konnten in eigenen Studien, aber auch Studien von Kolleginnen und Kollegen, also in anderen Forschungseinrichtungen zeigen, dass wenn sich Menschen im Alltag in ihren geselligen, kreativen oder ordentlichen Verhaltensweisen verändern, weniger negative Emotionen erleben, dann gibt es auch Veränderungen in Extraversion, Offenheit, Gewissenhaftigkeit und emotionale Stabilität. Wir waren sehr froh, da Zusammenhänge zu finden, weil wir im Alltag immer nur kleine Ausschnitte haben. Also eine Studie, die wir durchgeführt haben, da haben wir Personen 10 Tage befragt, im Abstand von 2 Monaten über ein Jahr. Das heißt, wir hatten bis zu 50 Messungen in einem Jahr, was aber aufs gesamte Jahr gerechnet ist, nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Und dass wir dann Zusammenhänge finden zu den Veränderungen und Eigenschaften, war fast schon ein bisschen ein Wunder, weil ja ganz viel weiteres noch passiert ist, was wir gar nicht gemessen haben. Und zusätzlich zu diesen Zusammenhängen, die wirklich klein sind, muss man sagen, kann man eben auch ja vermuten, dass da noch mehr passiert. Dass eben, was hier noch mit angedeutet ist, dass man nachdenkt, reflexive Prozesse hat, dass Menschen sich vielleicht dann auch, wenn sie eher schüchtern sind, geselliger vielleicht verhalten. Und hinterher aber sagen, ja, aber das war ja, weil die andere Person so nett war. Also das gar nicht auf sich irgendwie zurückbeziehen und dass sie sich vielleicht ein Stück weit geändert haben, sondern das eher der Situation zuschreiben. Hier haben wir nur beobachtet in dem Alltag der Person Und es ist aus wissenschaftlicher Sicht sehr vage, sehr wackelig, weil wir wollen ja eigentlich Ursache und Wirkung haben. Wir wollen Kausalität haben. Wir können natürlich nicht Menschen in ihrem Alltag wo ganz anders hin verpflanzen. Es sind ja keine irgendwie Labortiere oder ähnliches, sondern wir sind da sehr beschränkt. Aber was wir machen können als Psychologinnen und Psychologen, sind sogenannte Interventionen. Und hier haben wir kürzlich ein 8-wöchiges Training oder eine Intervention zu sozial-emotionalen Kompetenzen gemacht. Wir haben hier jüngere und ältere Personen eingeschlossen. Es waren 75% Frauen. Es war sehr aufwendig, deswegen ist es insgesamt eine relativ kleine Stichprobe. Und die Personen haben am Anfang vor dem Training Fragebögen ausgefüllt und auch ein computerbasiertes Verfahren zu ihren Eigenschaften mit uns gemacht und dann 8 Wochen an diesem Training teilgenommen, in denen wir in wöchentlichen Sitzungen mit ausgebildeten Trainerinnen und Trainern versucht haben, genau diese Bereiche emotionale Stabilität und Extraversion zu adressieren, indem wir einfach Informationen gegeben haben, was verbirgt sich hinter diesen Eigenschaften, welche Verhaltensweisen stehen im Zusammenhang, wie kann man die vielleicht im Alltag verändern. Und dann haben die Personen auch noch Aufgaben für den Alltag bekommen. Über diese 8 Wochen haben wir auch wöchentlich erfragt, wie sie sich erlebt haben im Alltag. Und dann am Schluss haben auch nochmal Persönlichkeitseigenschaften im Fragebogen und im Computerverfahren erfasst. Ich habe Ihnen hier mal die Ergebnisse mitgebracht. Die können Sie, glaube ich, gar nicht gut sehen. Es ist ein bisschen sehr hell. Ich beschreibe es. Also wir sehen hier auf der linken Seite den Bereich emotionale Stabilität und rechts Extraversion. Im oberen Bereich sind die wöchentlichen Berichte und wir sehen kleine Zugewinne über diese 8 Wochen in beiden Bereichen. Darunter sind die Veränderungen im Fragebogen. Auch da sehen wir kleine Zugewinne, die statistisch bedeutsam sind. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, Fragebogen, schön und gut, aber die Menschen wollten ja sich in diesen Eigenschaften verändern. Sie wussten, was in dem Training adressiert wird. Haben sie nicht einfach nur im Fragebogen das gesagt, was quasi erwartet wurde? Und dafür war unser unterer Teil dann relevant, wo wir über das Computerverfahren indirekt auch Eigenschaften gemessen haben. Da zeigte sich tatsächlich auch ein Anstieg in Extraversion über die Zeit der Intervention nicht für emotionale Stabilität, aber interessanterweise im weiteren Verlauf, wir haben sie noch ein Jahr weiter befragt, die Person später hat sich auch in emotionaler Stabilität auch auf indirekten Messverfahren Veränderungen gezeigt. Das Spannendste, was ich an der Stelle eigentlich finde, es sind 2 Linien sogar abgebildet für die jüngeren und die älteren Personen. Die sind fast überlappend, weil wir keine bedeutsamen Altersunterschiede gesehen haben in den Veränderungen. Und das hatten wir so auch nicht vermutet, weil man weiß, je älter man wird, es wird alles schwieriger. Und das merke ich auch schon. Neues Musikinstrument lernen, neue Sprachen. Es dauert einfach länger oder man macht das auch einfach nicht mehr so gut wie deutlich jüngere Personen. Aber in unserer Studie haben die älteren Personen mehr geübt. Und das könnte möglicherweise eine Erklärung sein, warum sie die gleichen Zugewinne in diesen Eigenschaften auch gezeigt haben wie die jüngeren Erwachsenen. Da waren wir wirklich perplex, als wir das an der Stelle gesehen haben. Nichtsdestotrotz kann man immer noch fragen, naja gut, die Personen sind einmal die Woche zu uns gekommen, lag es denn wirklich am Training oder war es nicht vielleicht was anderes, was sie vielleicht ansonsten im Alltag gemacht haben? Dazu haben wir eine weitere Studie durchgeführt mit diesmal mehr Teilnehmenden. Es war auch nicht ganz so aufwendig, deswegen konnten wir mehr Personen mit untersuchen, wo wir experimentell versucht haben, emotionale Stabilität und Extraversion in den Verhaltensweisen zu adressieren. Da haben die Personen auch zu Anfang wieder einen Fragebogen ausgefüllt und ein Computerverfahren zur Messung von Eigenschaften. Dann sind sie 2 Wochen später zu uns ins Labor gekommen. Wir waren ein bisschen gemein, wir haben sie gestresst, wir haben sie vor den Computer gesetzt, haben Aufgaben bearbeiten lassen und dann ist der Computer abgestürzt und wir haben leider behauptet, das läge an ihnen und wir wüssten jetzt nicht, ob die Daten noch da sind. Ja, dann haben wir versucht, das auch wieder abzufangen. Wir wollten ja eigentlich Erholung von Stress induzieren und haben sie mit einer anderen Person, ist immer zu zweit durchgeführt worden, interagieren lassen, gesagt, unterhalten Sie sich jetzt bitte in der Zeit, wir checken das mal, was am Computer ist, unterhalten Sie sich mal bitte mit der anderen Person über was Schönes, was in der letzten Woche passiert ist, schauen Sie, dass das ein angenehmes Gespräch wird, lassen Sie die andere Person zu Wort kommen und erzählen Sie aber auch eben von Ihrem positiven Ereignis. Und dann haben wir die Person erneut gebeten, einen Fragebogen zu ihren Eigenschaften auszufüllen. Was wir hier sehen, ist zum einen das emotionale Erleben, also wie gut es ihnen ging, als sie ins Labor gekommen sind, als der Computer abgestürzt ist, da ging es erstmal runter und es ging ihnen aber wieder besser, als sie mit der anderen Person gesprochen haben. Für die Herzrate war das Muster ganz umgekehrt, die war relativ niedrig, dann ist der Computer abgestürzt und nach dem Gespräch ging es ihnen wieder besser. Also zumindest haben wir sie dann wieder in heilem Zustand verabschieden dürfen. Was uns aber mehr interessiert hat, ist diese kurze Veränderung in ihrem Verhaltensweisen. Zwar gestresst zu sein, aber sich dann wieder zu erholen, runter zu regulieren, also mehr emotional stabil zu sein und auch sozial zu verhalten, hat das schon Spuren gelassen in ihren Eigenschaften. Auch da konnten wir zeigen, dass im Durchschnitt über diese Person sich sowohl Extraversion von 2 Wochen vorher bis zum Labor, nachdem sie eben diese Verhaltensweisen gezeigt haben, als auch emotionale Stabilität angestiegen sind. Es gab wiederum keine Altersunterschiede. Und eben, was jetzt hier das Besondere ist, das sind Eigenschaften, die eigentlich sehr, sehr stabil sind, über 2 oder 4 Jahre. Und wir haben es geschafft, mit so einer kleinen Veränderung im Labor da so ein bisschen was zu schieben. Und dieses bisschen was zu schieben ist eigentlich auch ein bisschen beruhigend, weil wir können natürlich nicht Menschen einfach so von außen ganz anders verändern, auch in der Intervention. Das sind kleine Effekte, aber es ist eigentlich beruhigend, sodass wir nicht von außen Menschen manipulieren können. Wir sehen hier, möglicherweise ist das der Mechanismus, der Veränderung zugrunde liegt, dass es eben diese Verhaltensweisen sind. Das würde wahrscheinlich eine Woche später direkt auch wieder runtergehen, je nachdem, was sie sonst noch erleben. Aber zumindest kleine kurzfristige Veränderungen. Und erst wenn sich das über die Zeit aufsammelt, kumuliert, dann könnte es eben zu langfristiger Persönlichkeitsentwicklung kommen. Ja, heißt das nun, alle auf zum Coach oder ab auf die Couch oder vielleicht doch abwarten? Das sind Studienergebnisse von verschiedenen anderen Forschungsgruppen auch, die sich jetzt hier für die Bereiche emotionale Stabilität und Gewissenhaftigkeit angeschaut haben, wie stark sich diese verändern. Ganz links angefangen sind das Veränderungen über den Zeitraum von 4 Monaten in einer ähnlichen Intervention, wie ich das bei uns auch gezeigt habe, ein bisschen schwächer, weil es eben nicht Trainings waren vor Ort. Man sieht da kleine Effekte in beiden Bereichen. Wenn man 2 bis 6 Monate Therapie macht, verändern sich auch Persönlichkeitseigenschaften, besonders stark emotionale Stabilität. Ähnlich auch bei einer Intervention über 6 Monate mit gezielter Verhaltensänderung. Und diese Effekte, diese beiden zuletzt genannten, sind deutlich stärker sogar oder sind stärker als Veränderungen über 12 Jahre im jungen Erwachsenenalter. Aber was quasi unschlagbar ist, sind diese Veränderungen, die ich Ihnen am Anfang gezeigt habe. Wenn man sich anschaut, und das ist eine Studie, die hat wirklich dieselben Personen über 50 Jahre begleitet, vorher und nachher gemessen. Da sehen wir wirklich diesen Reifeprozess, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Die Menschen sind emotional stabiler, im Durchschnitt gewissenhafter. Und das ist deutlich stärker als das, was in den Interventionen stattfindet. Ob Sie jetzt sagen, ja, man kann an sich arbeiten, ich würde das mal angehen oder ich warte ab. Ich glaube, es ist vielleicht auch ein bisschen das, was man vielleicht jüngeren Menschen mit auf den Weg geben kann, die dann vielleicht denken, oh, mir fällt vieles irgendwie schwer, dass man sagt, ja, warte mal ab, wie das Leben so weitergeht. Es klingt jetzt schon so ein bisschen wie gute Ratschläge, aber es ist vielleicht auch auf der anderen Seite ein bisschen beruhigend zu wissen, durch die Erfahrung, die wir machen im Leben, für die meisten Menschen kommt es dann dazu, dass man einfach auch gelassener mit bestimmten Situationen umgehen kann. Mehr Sachen auch vielleicht strukturiert, auch organisiert. Ich bin nun schon fast am Ende vom Vortrag. Wohin geht die Reise? Also was könnte es denn in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung als nächstes auch noch geben? Ich finde den Spruch, den Sie sicherlich sehr gut kennen, der wird verschiedenen Personen zugeschrieben, wer das alles gesagt haben soll. Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten. Auch für diesen Bereich sehr, sehr hilfreich, weil wir einfach wissen müssen, was können wir denn jetzt wirklich über das Thema Persönlichkeitsentwicklung sagen? Und wenn wir das nutzen möchten, um Menschen darin zu unterstützen, sich weiterzuentwickeln, wie könnte das denn ausschauen? Wir können, glaube ich, mit dem jetzigen Wissensstand sehr gut sagen in Bezug auf die Prozesse, es braucht die Motivation. Wir können Menschen nicht von außen verändern, das finde ich sehr beruhigend. Und wenn Menschen motiviert sind, dann ist es immer noch ein weiter Weg, aber das ist die Voraussetzung dafür überhaupt, dass sich etwas verändert. Dann braucht es wiederholte Übung, wie bei so ziemlich allem. Und erst wenn man irgendwie wiederholt im Bereich emotionale Stabilität oder Zuverlässigkeit Erfahrungen macht, diese auch gekoppelt dann eben mit vielleicht positivem Feedback oder dem Nachdenken, der Reflexion, ja, da hat sich wirklich was für mich verändert, dann könnte das eben zu Persönlichkeitsveränderung führen. Und das ist tatsächlich gerade noch das große offene Feld. Wir sehen zwar einerseits Veränderungen teilweise im Verhalten, aber nicht unbedingt die engen Zusammenhänge zu Persönlichkeitseigenschaften, die sich verändern. Und da scheint es tatsächlich noch eine gewisse Lücke zu geben, möglicherweise, weil Menschen einfach anders noch drüber nachdenken oder wir das noch nicht gut messen konnten, wie sie wirklich dann auch reflektieren, was hat sich denn eigentlich bei mir verändert. In Bezug auf das Alter zeigen die Studien ziemlich konsistent, dass es im Durchschnitt weniger Eigenschaftsveränderungen gibt, je älter Menschen sind, also dieses gewisse Plateau, das sich für viele Eigenschaften gezeigt hat. Was aber erklärbar ist durch die Ziele und auch durch den Kontext. Also je älter Menschen sind, desto weniger möchten sie sich im Durchschnitt verändern, weil sie ja auch ein Stück weit schon auf einem anderen Niveau sind als junge Erwachsene. Und eben nicht auch im Kontext, dass je älter man wird, häufig der Kontext sich auch etabliert hat. Man hat sich ein bisschen eingerichtet und dann weniger auch Einflüsse von außen als Neuerung, als Anstoß auch dazukommen. Und da könnten möglicherweise eben Lebensereignisse doch wieder zum Tragen kommen, weil die wieder das System so ein bisschen mal in Unruhe bringen und man gefordert ist, damit umzugehen, das vielleicht für sich zu nutzen, sich weiterzuentwickeln. Sehr interessant finde ich die Befunde und es sind eben nicht nur unsere Studien, sondern es gibt auch aus dem Bereich der Psychotherapie, auch hier aus Jena, Befunde dazu, dass es keine oder nur sehr kleine, also keine substanziellen Altersunterschiede in diesen Interventionen gibt. Und das ist ein Riesenunterschied zu den Kognitionsinterventionen oder kognitiven Trainings, wo wir einfach sehen, man muss viel mehr trainieren und man erreicht trotzdem nicht unbedingt das Ausmaß an Veränderung, wie das für junge Erwachsene möglich ist. Und hier zu sehen, in diesem Bereich sozial-emotionaler Verhaltensweisen, Eigenschaften, dass da so viel Plastizität ist, vielleicht irgendwie auch durch andere Strategien, das ist etwas, wo wir auf jeden Fall weiter daran forschen werden und was vielleicht auch etwas ist, was sehr ja, positiv zu sehen ist, wenn immer über die ganzen negativen Veränderungen im Alter gesprochen werden. Persönlich in unserer Forschungsgruppe möchten wir Persönlichkeitsentwicklung in sogenannten Serious Games angehen, mit VR-Headsets oder VR-Brillen könnte man sagen, die Menschen ermöglichen, mit diesen Brillen in eine andere Erfahrungswelt abzutauchen. Das ist nicht nur Spielerei, auch wenn da jetzt schon Games steht, sondern es hat tatsächlich seriösen Forschungshintergrund. Zum einen, dass man einfach die Alltagsnähe behält. Vielleicht haben die einen oder anderen von Ihnen schon mal diese VR-Brillen ausprobiert, sind über so eine Brücke, die sehr hoch war, gegangen und sie wussten, sie sind auf dem Boden und nichtsdestotrotz, wenn das ungesichert war, hat man sehr viel Höhenangst. Also ich habe das ausprobiert, ich habe normalerweise keine Höhenangst, aber in gefühlt 200 Meter Höhen auf so einem schmalen Pfad macht sich das auch bei mir bemerkbar. Also es wirkt sehr real, obwohl unser Kopf eigentlich weiß, dass es das nicht ist. Und das können wir uns aber für diese Lernumgebung zunutze machen, weil wir gleichzeitig experimentelle Kontrolle haben. Wenn wir in Interventionen Menschen die Aufgabe geben, das nächste Mal, wenn du auf eine unbekannte Person triffst, dann sprich sie doch mal an, versuch ein kleines Gespräch mit ihr zu führen bei der Bushaltestelle oder beim Bäcker oder Ähnlichem, dann wissen wir ja nicht, was passiert. Es kann ja durchaus sein, dass die andere Person unmöglich ist und die Person, der wir das vorgeschlagen haben, wird das nicht wieder tun. Wenn wir das in VR machen, dann haben wir natürlich die Kontrolle darüber, wie diese andere virtuelle Person reagiert. Nämlich möglichst sehr zugewandt, sehr freundlich, sodass wir da eigentlich positive Lernumgebungen auch schaffen können. Und gleichzeitig zu diesem Realismus ist es in VR oder in virtueller Realität auch möglich, darüber hinauszugehen, kognitive Prozesse auch sichtbar zu machen, greifbar zu machen und dort möglicherweise auch Lernen noch zu verstärken. Wir wollen damit zum einen eben auch erklären, warum Menschen so unterschiedlich von den Trainings profitieren. Es gibt manche, die da starke Veränderungen zeigen, andere weniger. Und Sie hatten es gesehen, wir hatten 170 Personen. Es war wirklich ein Heidenaufwand. Zwei tolle Doktorandinnen, die da den Großteil der Arbeit gestemmt haben, waren da sehr engagiert. Aber mehr als 170 Personen über ja, 1,5 Jahre war nicht möglich. Und wenn man da sieht, dass es auch Interventionen am Smartphone gibt, die gleichzeitig mehrere 100 oder 1,000 Personen erreichen, dann haben wir hier die Möglichkeit, so einen Mittelweg zu finden. Einerseits nochmal intensiver auch wirksame Trainings zu entwickeln und gleichzeitig auch in eine breite Gruppe von Personen gehen zu können, wie das mit Smartphones möglich ist. Und die Idee dahinter wäre, einfach mehr Menschen zu erreichen, die vielleicht ja, etwas an sich verändern möchten, aber sonst keine Gelegenheit hätten, weil Coachings oder auch Psychotherapien einfach sehr aufwendig sind, sehr kostspielig und dementsprechend auch nicht jeder dazu Zugang hat. Wir sind sehr froh, das möchte ich noch ganz kurz erwähnen, dieses Projekt und diese Projekte werden von der Volkswerken-Stiftung auch unterstützt. Ich hoffe, dass wir vielleicht Gelegenheit haben oder Sie in anderer Konstellationen irgendwann auch mal nochmal Ergebnisse dazu sehen. Momentan sind wir da in der Planungsphase, sind sehr begeistert und hoffen, dass sich da die großen Wünsche und Hoffnungen da auch auszahlen. Nun bin ich am Schluss meines Vortrags und möchte gerne damit so eine kleine Zusammenfassung schließen, dass wir ziemlich gesichert jetzt eigentlich in der Forschung sagen können, je älter Menschen werden im Erwachsenenalter, desto zuverlässiger, umgänglicher und gelassener werden sie. Alltägliche Ereignisse und auch die Beziehungen tragen zur Entwicklung bei. Wir können es vielleicht nicht immer eins zu eins genau matchen, was mit wem, aber dass das wichtige Ingredienzien sind, das lässt sich da aus den Studien sehr gut schließen. Unterschiedliche Eigenschaften haben auch unterschiedlichen Nutzen. Also dass wir gar nicht irgendwie unbedingt alle danach streben sollten, besonders emotional stabil oder besonders gesellig zu sein, weil es eben auch durchaus sowohl für die breite Gesellschaft, aber auch für den Einzelnen dann durchaus Vorteile hat, mehr oder weniger in den Eigenschaften zu sein. Also man hat auch seine Stärken, muss man da sagen. Sodass ich da an der Stelle ja vielleicht auch ein bisschen so die Konklusion oder den Aufruf treffen möchte, dass wir gar nicht so eine zwanghafte Selbstoptimierung da verfolgen müssen, die manchmal vielleicht auch medial vermittelt wird, aber auch nicht bei einem Ich bin halt so stehen bleiben müssen. Also es gibt Veränderungsspielraum, Entwicklungsspielraum über die gesamte Lebensspanne, deutlich mehr, als wir sogar uns Forschende haben vorstellen können in diesen Bereichen. Es ist eben nicht so, dass man von sehr schüchtern zum Partylöwen oder von jemand, der sehr chaotisch ist, sehr, sehr strukturiert wird oder andersrum. Aber ein gewisser Spielraum ist auf jeden Fall an der Stelle vorhanden. Vielen herzlichen Dank.
Das war die Psychologin Claudia Roos mit ihrem Vortrag Werden, wer ich bin – Persönlichkeitsentwicklung im Erwachsenenalter. Sie hat ihn am 18. September 2025 im Rahmen der Reihe Science and Society gehalten. Die Vortragsreihe wird organisiert vom Leibniz-Institut für Altersforschung, Fritz-Lippmann-Institut, zusammen mit dem Beutenberg-Campus Jena. Ich bin Nina Bust-Bartels und sage Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu in der Deutschlandfunk-App.
Hallo, hier ist Stefan Koldehoff von Tatort Kunst. Grüße auch von Rahel Klein. Wir haben für euch in vier neuen spannenden Fällen wieder hinter die Kulissen auf die eher dunklen Seiten der glitzernden Kunstwelt geschaut und erzählen, warum und von wem, wie gerade im Louvre, immer wieder goldene Kunstschätze von unermesslichem Wert gestohlen werden. Oder was das organisierte Verbrechen mit geklauten Van Goghs zu tun hat. Und die Suche nach dem berühmtesten Lächeln der Welt, die hat das Team an einen ganz geheimen Ort geführt. Tatort Kunst, True Crime vom Feinsten, hört rein und abonniert den Podcast, am besten in der Deutschlandfunk-App. Wir freuen uns auf euch.